spiegelt. Johannes' Beispiel lehrt uns, dass uns nichts teurer sein sollte als der Wille Gottes. Denn Menschen zu gefallen nützt nicht viel, oft schadet es sogar. Viele wollen die Wahrheit wissen, aber nicht auf Kosten ihres Lebensstils. Der Evangelist Markus berichtet davon, dass Herodes unruhig und ratlos wurde, als er mit Johannes sprach, und doch hörte er ihm gerne zu. Andere würden lieber Lügen hören, die sie in der Bequemlichkeit ihrer Sünde verharren lassen, als die Wahrheit zu hören. Im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm ist Wahrheit definiert als das, was der Wirklichkeit gemäß ist. Der wirkliche Sachverhalt, die richtige Auffassung der Dinge. Demnach ist Wahrheit eine Eigenschaft der Wirklichkeit und umgekehrt zeigt sich die Wirklichkeit im Wahren. Dieses Wahrheitsverständnis löst sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Unter dem Einfluss ideologischer Strömungen darf es in unserer Gesellschaft keine absoluten Wahrheiten und unumstößlichen ethischen Werte mehr geben. Nichts mehr wird als letztgültig anerkannt. Was für den einen verbindlich ist, erscheint einem anderen bedeutungslos. Wo alles relativ ist, ist jede Position mit einem Wahrheitsanspruch unerwünscht. Und man muss mit Ärger rechnen, wenn man eine Anschauung oder einen Lebensstil hinterfragt. Bestenfalls enden Gespräche ähnlich mit: Das ist halt deine Wahrheit, meine Wahrheit sieht anders aus. Verbindliche Werte und Normen werden durch subjektive Wunschvorstellungen ersetzt und letztlich muss jeder selbst wissen oder herausfinden, was gut für ihn ist. Kein Wunder, dass Menschen mit anderen Überzeugungen eilfertig als selbsternannt, erzkonservativ, fundamentalistisch, rechtsradikal, homophob etc. abgestempelt und mundtot gemacht werden. Es geht schon lange nicht mehr um Wahrheiten, sondern nur noch um das Recht haben. Wir haben es mit einer neuen Weltanschauung zu tun, die unseren christlichen Glauben vor schwere Entscheidungen und Herausforderungen stellt. Dazu ein aktuelles Beispiel. Im Jahr 2002 hatte sich der Deutsche Bundestag für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses ausgesprochen. Da ist es. Es handelt sich dabei um die einzige Hohenzollernresidenz, die im barocken Baustil für 640 Millionen Euro rekonstruiert wurde und zukünftig unter dem Namen Humboldt Forum verschiedene Museen und Räume für Wissenschaft und kulturelle Veranstaltungen beherbergen soll. In den letzten Jahren war das Projekt immer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen. Zunächst ging es um das Kreuz auf der Kuppel, das zunächst nach Architektenentwürfen nicht vorgesehen war. Ja, man kann es oben, denke ich, noch ganz gut erkennen. Das Kreuz wurde dann doch auf der Kuppel angebracht, finanziert durch eine Millionenspende. Schließlich, so lautete ein wiederholt vorgebrachtes Argument, solle im künftigen Humboldt-Forum vor allem außereuropäische Kunst präsentiert werden, unter anderem aus Afrika und Amerika. Und gerade auf diesen beiden Kontinenten sei unter dem Deckmantel des christlichen Kreuzes in der Vergangenheit jedoch viel Unheil angerichtet worden. Dann kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung durch ein weiteres christliches Element, das nach dem Abbau der Baugerüste unterhalb der Kuppel erstmals sichtbar geworden ist und die umstrittene religiöse Bekrönung des Schlosses noch verstärkt. Wir sehen hier das blaue Band und in goldenen Buchstaben steht auf einem umlaufenden blauen Spruchband am Fuß der Kuppel: Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Der Spruch ist eine Kombination aus zwei Bibelstellen. Einmal Apostelgeschichte 4, Vers 12 und dann aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 10. Der Spruch wurde vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Verfasst. Auch um im Zuge der von ihm abgelehnten Revolution von 1848-49 das Gottesgnadentum, seine Herrschaft und das aus heutiger Sicht verhängnisvolle Bündnis von Thron und Altar gegen die Forderungen nach einer Demokratisierung des Herrschaftssystems zu verteidigen. Inzwischen hatte das Humboldt-Forum auf seiner Internetseite veröffentlicht, dass die Inschrift am Fuß der Kuppel das Prinzip Humboldt-Forum empfindlich treffen könnte. In einer Pressemitteilung versprach der Generalintendant des Humboldt-Forums, es verstehe sich von selbst, dass wir uns von jeglichen Macht, Alleingültigkeits- oder gar Herrschaftsansprüchen distanzieren, die aus diesen Zeichen oder Inschriften abgeleitet werden können. Es folgte ein medialer Aufruhr, bei dem der katholische Erzbischof als auch der evangelische Landesbischof an der Spitze einer Bürgerinitiative dafür plädieren sollten, die Bibelverse entfernen zu lassen. Letztlich hat die Staatsministerin Claudia Roth den Vorschlag gemacht, die Bibelverse mit alternativen, kommentierenden und reflektierenden Texten zu überblenden. Ich möchte das nicht weiter kommentieren. Macht euch selbst ein Bild. Man kann das im Internet nachlesen und seid nicht allzu überrascht, wenn zukünftig von ähnlichen Aktionen zu hören und zu lesen ist. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie können wir die Botschaft von der Liebe Gottes zum Menschen und seine Berufung zur Liebe noch zu Gehör bringen, wenn keine Bereitschaft mehr da ist, zuzuhören und sich die Mühe zu machen, die Wahrheit durch ehrlichen Dialog herauszufinden. Eine Kultur, die ihren Fokus auf das Subjektive, Geschichtliche, Zufällige richtet und betont, dass es unmöglich ist, ewige Wahrheit zu erkennen, unterliegt aus Sicht des christlichen Glaubens einer Täuschung. Das Wort Gottes mahnt uns. Im Galaterbrief, Vers 5 heißt es, folgt also weiter der Wahrheit und lasst euch nicht vom Teufel verblenden oder behindern. Ein Relativismus, der als letztes Maß nur das eigene Ich und dessen Wünsche anerkennt, wo Fakten keine Gültigkeit mehr haben, widersetzt sich mit allen Mitteln einer auf Wahrheit gründenden christlichen Weltsicht. Aber die weltliche Gesellschaft bedarf dringend dieser Wahrheit, weil sie die einzige Antwort ist für die Menschen, die wie Schafe ohne Hirten sind, die nicht mehr wissen, was Recht und was Unrecht ist, was einer tun und lassen darf, was geht und was den Menschen unmöglich ist. Es ist nötig, wieder Räume zu schaffen, in denen Menschen der Wahrheit begegnen können. Dies erfordert die Art des Nachdenkens und Betens, die als Unterscheidung der Geister bekannt ist. Zu unterscheiden bedeutet, auf den Heiligen Geist zu hören und im Gebet Gottes Motive und seinen Willen zu erkennen. Langsam scheint es sich wieder herumzusprechen, dass die säkularisierte Welt ohne Traditionen, Riten und Spiritualität nicht überleben kann. Eine entchristlichte Gesellschaft halten inzwischen auch Leute für barbarisch, die der Kirche fernstehen. Wenn kein Individuum sich dem anderen durch den gemeinsamen Schöpfer verbunden wisse, erklären liberale Philosophen, wenn niemand mehr daran glaubt, davon rede und danach handle, was die Bergpredigt Jesu als Maxime vorgegeben hat, und wenn niemand mehr davon ausgehe, dass jedem Menschen das Heil fest zugesagt ist, dann trocknet die humane Gesellschaft aus zu einer Wüste des gnadenlosen Lust-, Erfolgs- und Nützlichkeitsdenkens. Nur ein Beispiel. Ist es denn wirklich ausgeschlossen, dass der Sterbehilfe für einzelne leidende Menschen nicht bald schon die massenhafte Euthanasie folgt, weil Leben aus unterschiedlichsten Gründen für wertlos oder problematisch erachtet wird? Mit Millionen Embryos jedes Jahr wird dies längst praktiziert. Wenn es keinen Gott gibt, wenn der Mensch autonom ist, wenn es nach dem irdischen Leben weder Gericht noch Zukunft gibt, dann ist es nur noch logisch, wenn wir mit dem bisschen Leben, das wir haben, dem eigenen oder dem anderen Schluss machen, wann es uns richtig erscheint. Moralische Grundlagen sind für die Existenz einer Gesellschaft unverzichtbar. In seinem Buch von 1992, Die Linke nach dem Sozialismus, besandte sich der Grünen-Politiker Joschka Fischer. Darin sagt er, eine Ethik, die sich nicht auf die normative Kraft einer verbindlichen Religion stützen kann, wird es schwer haben, von Dauer zu sein. Glaube ist kein Abtauchen ins rein Private. Er hat etwas mit Kultur zu tun, mit Verantwortung für das Ganze. Das Schicksal einer Gesellschaft hängt immer wieder von schöpferischen Minderheiten ab. Christen, die sich als Diener der Wahrheit verstehen, sehen sich verpflichtet, Menschen auf der Suche nach der Wahrheit zu helfen. Sie können nicht mit anschauen, dass ein Mensch in seinem Ego gefangen bleibt. Ohne Wahrheit bleibt er sich selbst fremd, abgeschnitten vom Grund seines Seins. Im Evangelium hören wir von Jesus, das sagte er zu den Juden, die zum Glauben gekommen waren in Johannes 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also sind das beste Mittel gegen die Falschheit nicht Strategien, sondern Menschen. Menschen, die frei von Begierde sind und daher die Bereitschaft haben, zuzuhören und die Wahrheit durch einen ehrlichen Dialog zutage treten zu lassen. Menschen, die vom Guten angezogen bereit sind, die Sprache gewissenhaft zu gebrauchen. Wenn es um die Wahrheit geht, gibt es auch das andere. Man stößt auf Widerspruch und gerät in eine schmerzliche Auseinandersetzung, die uns etwas kostet. Damit müssen wir in Zukunft mehr denn je rechnen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Vor 80 Jahren wurde die jüdische Philosophin Edith Stein in Auschwitz ermordet. In ihrer kompromisslosen Wahrheitssuche durfte sie entdecken, dass die Wahrheit einen Namen hat: Jesus Christus. In der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bezeugt sie mit eindrücklichen Worten ihr Leben, ihr Leiden am zunehmenden Verrat an der Wahrheit. Sie sagt, ich werde nicht aufhören zu weinen in jeder Stunde, die mir zu leben bleibt. Denn ihr wisst ja, wie sehr es mir das Herz zerreißt, so viele arme Blinde zu sehen. Schaut, wie die Feinde des Kreuzes Tag für Tag mehr werden, mehr triumphieren. Fortwährend brennen sie lichterloh von tausend Wünschen nach irdischen Freuden verzehrt. Die göttliche Barmherzigkeit kann sie nicht erweichen, mit Wohltaten kann man sie nicht locken. Mit Strafen zähmt man sie nicht. Wenn man sie gut behandelt, werden sie frech. Wenn man sie streng behandelt, toben sie. Im Wohlstand spielen sie sich auf, im Unglück verzweifeln sie. Die größte Sünde ist, den Sinn für die Sünde zu verlieren. Ich komme zum Schluss. Die moderne Welt prahlt mit der verlockenden Tür, die sagt, dass alles erlaubt ist. Dabei übersieht sie die schmale Pforte der Unterscheidung und des Verzichts. Geben wir also Acht. Unser Leben ist kein endloser Tag der offenen Tür. Begnügen wir uns nicht mit der Oberfläche, sondern gehen wir den Dingen auf den Grund. Hören wir in unser Herz hinein. Und wenn es Zeit ist, haben wir den Mut, uns zu entscheiden. Der Herr wartet auf uns, dass wir unsere Freiheit gebrauchen, unsere Entscheidungen, Entschlüsse und all unser Handeln von der Wahrheit leiten lassen. Amen.